Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängte auf eine weitere Einschränkung der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Die Extrakosten werden ab 1. Juli abgeschafft. Alexandra Korolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel um 20 Uhr das E-Auto an den Stadtwerke-Ladestationen anschließt und es um 6 Uhr morgens abholt, zahlt dort lediglich den geladenen Ökostrom.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, zurzeit am Berliner Mögelsee 17 und Brandenburg an der Havel 19 Grad. Dazu weht ein böiger Südwestwind, nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Shelley Kupferberg.
Und ich sage herzlich willkommen. Hallo. mit seinem Reality-Check, hier vorgetragen von Chris Gall und Mulo Franzl. Ja, Reality-Check, den unternehmen wir jetzt auch, wenn auch filmisch, in Filmen wie die Royal Tinbaums Grand Budapest Hotel oder zuletzt Asteroid City, erzählte Wes Anderson immer wieder von den Irrungen und Wirrungen des modernen, dysfunktionalen Familienlebens. Für jeden seiner Filme konstruierte er eine in sich geschlossene Welt. Mal eine New Yorker Stadtvilla, mal ein altes Hotel in der fiktiven osteuropäischen Republik Subrovka und zuletzt das kleine Wüstenstädtchen Asteroid City. Gerade hat der neueste Film von Wes Anderson, Der phönizische Meisterstreich, Premiere auf dem Filmfestival von Cannes gefeiert und morgen schon kommt er in unsere Kinos. Gesehen für uns hat ihn unsere Radio 3 Filmkritikerin Anke Sterneborg. Anke, was für eine Welt eröffnet uns Wes Anderson denn dieses Mal?
Ja, das sind ja bei Anderson immer so ein bisschen in sich geschlossene Puppenstubenwelten fast, also mit so einer ganzen Reihe von wiedererkennbaren Merkmalen. Da ist der liebevoll konstruierte Retro-Vintage-Look in Pastellfarben und warmes Licht getaucht und voller liebevoll ausgetüftelter Details vom Tapetenmuster bis zu den Lampenschirmen. Übrigens wie oft zuvor auch wieder in den Werkstätten der Babelsberg-Studios zusammengetüftelt. Alles in einem strikt symmetrischen Bildaufbau in Parallelfahrten, die mit der Kamera so frontal von vorne aufgenommen sind oder als Aufsicht von oben und bevölkert von einer Vielzahl von skurrilen Menschen, die alle ziemlich ungerührt und sachlich auch auf dramatische Ereignisse reagieren, beispielsweise einen Flugzeugabsturz.
In diesem Moment arbeiten Rettungskräfte an der Bergung und Identifizierung der Überreste von Jar Jar Khordar, internationaler Geschäftsmann. Freigeist auf den Gebieten Rüstung und Luftfahrt unter den reichsten Männern Europas. Das war Khordars 6. registrierter Flugzeugabsturz. Er hinterlässt 10 Kinder, 9 Jungen, eine Nonne, seine Tochter Liesel.
Und wie geht es dann nach diesem Unfall weiter?
Ja, ich finde, man merkt schon so ein bisschen an der am Klang der Musik, ganz so schlimm kommt es dann natürlich nicht, denn unbemerkt von den Rettungskräften rappelt sich Jar Jar Khordar im Maisfeld wieder auf und er holt sich kurz darauf dann in der Badewanne von seinen Blessuren und beschließt dann aber doch, gewisse Vorkehrungen für sein mögliches Ableben zu treffen, die er seiner Tochter Liesel eröffnet, die sich eigentlich gerade anschickt, Nonne zu werden.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt, die du wohl eher früher als später sein wirst, und zur provisorischen Verwalterin meiner Geschäfte im Falle meines tatsächlichen Ablebens, probeweise.
Warum?
Warum was?
Warum eher früher als später? Du hast doch wieder überlebt. Und warum bin ich deine Alleinerbin? Du hast 8 Söhne nach letztem Stand.
9 Söhne.
9 Söhne, was ist mit denen?
Die sind nicht meine Erben.
Warum nicht?
Ich habe meine Gründe.
Die da wären.
Meine Gründe? Die sag ich nicht. Ich sage, die sag ich nicht.
Ja, auch das ist typisch für die Filme von Wes Anderson, diese schnellen Dialogwechsel, in denen einer den Satz des anderen spielerisch aufnimmt und weiterspinnt.
Ein weiteres Merkmal oder Markenzeichen ist das riesige Aufgebot an wirklich tollen Schauspielern, die dieses Mal dabei sind, unter anderem Benicio del Toro, Scarlett Johansson, Bill Murray, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Tom Hanks und. Wie funktioniert das, Anke? Treten die sich nicht alle so ein bisschen auf die Füße?
Ja, schon ein bisschen. Über die Jahre hat Wes Anderson ein wirklich riesiges Ensemble von Stammschauspielern aufgebaut, große Stars und Oscar-dekorierte Charakterdarsteller, die sich offensichtlich auch immer wieder total darauf freuen, mit ihm zusammen in seine Wunderwelten dann einzutauchen. Und auch alle übrigens zu den gleichen Bedingungen, bezahlt nach Zeitaufwand und nicht nach Ruhm. Und die kommen, auch wenn sie in winzigen Rollen wirklich nur einen einzigen Satz zu sprechen haben oder so verkleidet sind, dass man sie überhaupt gar nicht erkennt. Wie zum Beispiel in diesem Fall jetzt Benedict Cumberbatch mit einem ziemlich üppigen Rasputin-Bart. Oder auch Bill Murray, der in fast allen Wes Anderson-Filmen dabei war und hier in so einem kleinen Himmelsintermezzo einen zauseligen Gott spielt. Und mittendrin in dieser wuselnden Vielfalt spielt hier jetzt Benicio del Toro als so eine exzentrische Ausnahmefigur, sein Unternehmer Jar Jar Khordar, wie Jar Jar Gabor, ist eine Mischung von Fitzgeralds großem Gatsby und dem schillernden Flugzeugentrepreneur und Filmproduzenten Howard Hughes. Anderson selbst beschreibt ihn als europäischen Geschäftsmann im Stil von Aristoteles Onassis. In jedem Fall ein Typ, für den natürlich ganz eigene Regeln gelten.
Wir beginnen mit dem Anflug. Haltet vor dem Ausstieg eure Dokumente bereit, damit ihr nie meinen Zeitplan verzögert. Reisepässe.
Wo ist deiner?
Ich habe keinen Reisepass. Normale Personen wollen die Grundmenschenrechte, die mit der Staatsbürgerschaft jedes souveränen Landes einhergehen. Ich nicht. Mein legaler Aufenthaltsort ist ein Schuppen in Portugal. Mein offizieller Wohnsitz ist eine Hütte am Schwarzen Meer. Mein zertifiziertes Domizil ist ein Landhaus am Rand einer Klippe mit Blick auf den Regenwald der Subsahara, erreichbar nur über einen Ziegenpfad. Ich wohne nirgendwo. Ich bin gar kein Bürger. Ich brauche meine Menschenrechte nicht.
Jetzt müssen wir uns aber doch noch mal über den Titel unterhalten. Anke, was ist denn dieser phönizische Meisterstreich nun?
Ja, das ist ein von Korda geplantes, ausuferndes Infrastrukturprojekt für den fiktiven Staat Phönizien, bestehend aus 9 Großprojekten, deren Pläne er in jeweils einer von 9 Schuhschachteln aufbewahrt. Das ist übrigens eine Idee, die er von seinem Schwiegervater im libanesischen Geschäftsmann übernommen hat. Denn obwohl das alles so fantasievoll und versponnen anmutet, gibt es dann doch immer wieder Bezüge zur Realität. Während Korda jetzt also mit seiner Tochter und einem schwedischen Insektenforscher, gespielt von Michael Cera, um die Welt reist, um Verträge auszuhandeln, tun seine internationalen Rivalen alles, um diese Pläne zu sabotieren, was dann im Wes Anderson typischen fröhlichen Slapstick-Aktionismus resultiert. Im Grunde ist dieser phönizische Meisterstreich also eigentlich nur der Motor, der die Geschichte in Bewegung hält.
Das klingt alles ästhetisch und auch inhaltlich nach großer Unterhaltung, aber Wes Anderson zelebriert da ja auch so einen liebevoll zusammengetüftelten Retro-Stil, angesiedelt irgendwo zwischen den 20er und den 50er Jahren. Aber tatsächlich, wie viel hat das mit uns heute zu tun?
Ja, im SZ-Interview hat Anderson schon auch eingeräumt, dass er zwar von historischen Vorbildern ausgegangen sei, aber dann überraschend feststellen musste, dass es da schon auch Parallelen zu den skrupellosen Geschäftsleuten von heute gibt, denen die eigene grenzenlose Freiheit einfach über alles geht. Aber in allererster Linie ist es schon eine überbordende Feier der Fantasie und der Möglichkeiten des Kinos. Also ein immer wieder großer, sehr vergnüglicher Spaß.
Der neue Film von Wes Anderson, der phönizische Meisterstreich. Morgen startet er in unseren Kinos. Vorgestellt auf Radio 3 von Anke Sternebock. Thank you. auf Radio 3, 18.20 Uhr haben wir es jetzt. Und kommen zu einer Frau, die vor allem für ihr virtuoses Pfeifen bekannt geworden ist. Die Rede ist von Molly Lewis, in Australien geboren, in Los Angeles lebt sie und macht ziemlich viel Musik, unter anderem diesen Titel Crushed Velvet.
Thank you.
Das ist eine Komposition von John McLaughlin, den man ja eher als Gitarrist kennt. Hier ein Stück von ihm, ein wenig kammermusikalisch arrangiert, in einer Einspielung mit dem Radio String Quartet. Und von dem kommen wir jetzt zum Elektro-Tango, den fortgeschrieben und mitentwickelt haben ganz maßgeblich das Gotan Project und deren Musiker. Der Mastermind hier ist Philipp Cohen Solal und eines seiner Tangos hören wir hier und jetzt auf Radio 3.
Voy corriendo, escapando, porque no me queda nada. Tironean los recuerdos en mi alma atormentada. Me retumba el corazón como caja destemplada, persiguiendo un resplandor a través de la quebrada. De plata en el horizonte, voy galopando sin saber a dónde. Hoy llegó un mensajero, las alforjas en llamas, sin sacarse el sombrero. Dejó caer su puñal. Me acaricia el rumor. El agua entre las piedras fluye desde el interior, desde el centro de la tierra. Busco el jardín de las flores blancas y salte detrás de aquella barranca.
Das ist das Gotan Project hier auf Radio 3, El Manzajero.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Imke Griebsch, der dänische Komponist Per Nørgaard, ist mit 92 Jahren gestorben.
Per Nørgaard hat hunderte Werke geschrieben, darunter Opern, Chorwerke, Filmmusik und auch mehrere Sinfonien. Wir hören mal in das Allegretto aus seiner Sinfonie Nummer 3 hinein. Klingt das Allegretto aus der Sinfonie Nummer 3 von Per Nørgaard. In seinem Heimatland Dänemark wird er als der größte Komponist seit Carl Nielsen bezeichnet. Und Nørgaard hat mal gesagt: Ich glaube, dass alle Werke von mir neu sind, sonst würde ich aufhören. Ich bin immer mit neuen Ideen beschäftigt. Nørgaard gilt als Erfinder der sogenannten Unendlichkeitsreihe. Das ist eine mathematische Kompositionsmethode, in der kleine melodische Einheiten in den großen melodischen Einheiten vollständig erhalten sind. Im Laufe seiner langen Karriere, die hat mehr als 70 Jahre gedauert, hat er sehr viele Preise erhalten, darunter auch den deutschen Ernst von Siemens Musikpreis. Heute ist er im Alter von 92 Jahren in Kopenhagen gestorben.
Ist ja ein stolzes Alter, 92. Kommen wir noch zu einem anderen ganz großen Musiker. Heute vor 100 Jahren wurde Dietrich Fischer-Dieskau geboren.
Ja, und der war ein Jahrhundertsänger und ist heute noch für Nachwuchssänger ein großes Vorbild. In Sachen musikalischer Ausgestaltung von Texten hat er Bahnbrechendes geleistet als Oratorien-, Opern- und Operettensänger und natürlich auch als Meister des Kunstliedes. Hier hören wir ihn zusammen mit seinem Klavierbegleiter Gerald Moore mit dem Beginn des Schubert-Liedes Andenken.
Ich denke dein, wenn durch den Hall in der Nacht die gallen Akkorde schallen, wann denkst du?
Ja, wir denken jedenfalls heute an seinen 100. Geburtstag, an Dietrich Fischer-Dieskau. Über 1000 Lieder hatte er im Repertoire und natürlich gehörten die Lieder von Franz Schubert unbedingt dazu. Als 16-Jähriger hat er zum ersten Mal Schuberts Winterreise öffentlich gesungen. Den ganzen Zyklus mit seinen 24 Liedern als 16-Jähriger, enorm. Und diesen Schubert-Zyklus hat er in seinem Leben über 30 Mal aufgenommen. Am Samstag haben wir in der Sendung Klassik bis 2 mit dem letzten Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau gesprochen, mit Benjamin Appel. Und auch die ModeratorInnen der Sendung Meine Musik haben sich in dieser Woche mit ihm beschäftigt. Und unser Musikkritiker Kaius Kaiser hat die CD-Box, die zum 100. Geburtstag bei Warner Classics erschienen ist, vorgestellt. Darauf sind Liederaufnahmen von den frühen 50er bis zu den frühen 70er Jahren zu hören. Ja, all diese Beiträge und Sendungen zum Jahrhundertsänger Dietrich Fischer-Dieskau findet man gebündelt auf unserer Internetseite radio3.de. Und hier hören wir ihn noch einmal mit dem Schluss von Schuberts Lied Andenken.
In jeder Ferne denk ich nur dein, in jeder Ferne denk ich nur dein, in jeder Ferne. Nur dein, nur dein.
Tja, der große Sänger Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Und auch jetzt geht es um Musik, wenn auch um ganz andere. Und dafür gehen wir nach Eisenhüttenstadt. Imke, was ist da los?
Ja, da gibt es Musik im Museum. Und zwar im Feuerwehr- und Technikmuseum Eisenhüttenstadt in der Heinrich-Pritschel-Straße. Da spielen die Saspoer Dixieland Stompers. Und die machen laut eigener Beschreibung heitere, volkstümliche Musik im New Orleans-Stil der 20er Jahre. Musik, die jedes Publikum schnell erfasst und begeistert. So beschreiben sie es selbst. Die Band besteht aus 5 Herren. Einige spielen mehrere Instrumente. Ja, Saxophon, Klarinette, Trompete, Posaune, Tuba und Schlagzeug werden zu hören sein beim 53. Dixieland-Konzert im Feuerwehr- und Technikmuseum in Eisenhüttenstadt. 20 Uhr geht's los. Der Eintritt kostet 25 Euro.
Vielen Dank, Imke Griebsch.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Doch der Mann kann schreiben, auch wenn er in erster Instanz Schauspieler ist. Er gehört zu den beliebtesten in Deutschland, Christian Berkel. In seinem dritten Buch heißt er nur Sputnik. Schließlich kommt er kurz nach dem Satellitenstart zur Welt. Die wird nun die seine und scheint eine einzige Bühne. In Paris begegnet ihm die Liebe zur Literatur und zu Annie. In West-Berlin wird es dann wild. Das Theater der 70er Jahre ist im Aufbruch. Und Sputnik? Literaturagentin Gesa Ufer hat Fragen. Christian Berkel antwortet und liest. Sputnik, die Buchpremiere. In der schönen Lesung. Am Sonntag, 18 Uhr, im großen Sendesaal des RBB und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
unconditioned apologies. Yeah, that talk is cheap. I'm sorry, I'm not sorry. Truth is what I speak. And it's true that I am feeling myself. My surface really deep in my cells. I can't help it, I don't need to dwell. Easing more into the loop of life. Sailing sweet, it's a smoother ride. Nothing but ecstasy.
Des aktuellen Albums der britischen Saxophonistin Nubia Garcia hier auf Radio 3. Nach 3 Tagen intensiver Gespräche, Vorträge und Workshops geht Europas größte Digitalkonferenz heute zu Ende. In diesem Jahr stand sie unter dem Motto Generation XYZ. Isabel Lerch mit einem Fazit von der diesjährigen Republika.
3 Tage geballter Input, 500 Stunden Programm, 200 Veranstaltungen und insgesamt rund 30.000 Besucherinnen und Besucher. Die Digitalkonferenz Republika war auch in diesem Jahr ein riesiges Event. Workshops, Diskussionen und Vorträge zeitlich dicht getaktet. Neben künstlicher Intelligenz und Social Media ging es in den Diskussionen vor allem um eine Frage: Wie schaffen es Deutschland und Europa, unabhängiger von großen US-amerikanischen Tech-Firmen zu werden? Der Ton dabei ist ernst. Viele auf der Republika sehen auch durch die Abhängigkeit von Big Tech die Demokratie in Gefahr. Für Republika-Mitbegründer Markus Beckedahl ist klar, es müsse sich etwas ändern. Er warnt:
Und einzelne Menschen kontrollieren die Kommunikationsräume, Räume, die wir alle nutzen, um miteinander uns zu streiten, uns zu informieren und zu kommunizieren, uns auch zu lieben. Und das ist gefährlich. Deswegen stellen wir in diesem Jahr noch mehr die Frage als auf früheren Republikas. Wir haben diese Frage tatsächlich schon vor fast 20 Jahren gestellt. Wie können wir digitale Souveränität zurückgewinnen?
Antworten auf diese Frage wurden in den 3 Tagen Republika-Konferenz an vielen Stellen diskutiert. Nicht nur von Digitalexperten und Netzaktivistinnen, sondern auch von verschiedenen Spitzenpolitikern. Bundeskanzler Merz machte bei seinem Auftritt klar, im Zweifel müsse man die Konzerne steuerlich mehr in die Pflicht nehmen. Bildungsministerin Prien von der CDU betonte, das demokratische Europa brauche eigene digitale Plattformen. Auch Heidi Reichenegg, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, benennt konkrete Schritte.
Aber es gibt ja den Digital Service Act in der Europäischen Union, der muss halt auch wirklich durchgesetzt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine Steuer für diese Digitalkonzerne gibt, dass da, wo Gewinne gemacht werden, auch versteuert werden muss. Das würde sie schon mal empfindlich treffen. Es muss ganz klar sein, dass diese ganzen Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Daten zu sammeln, auch um sie zu verkaufen, dass das verboten wird, weil dann lohnt sich das schon nicht mehr.
Bei einem politischen Gast war der größte Saal der Konferenz besonders voll. Der neue Digitalminister Carsten Wildberger von der CDU stellte seine Digitalstrategie vor. Die Halle hörte gebannt und mit kritischen Ohren zu. Wildberger machte klar, er möchte weniger Verwaltung und diese einfacher und schneller.
Dazu schaffen
Republika ist heute zu Ende gegangen. Isabel Lerch fasste für uns die Themen der diesjährigen Ausgabe zusammen. 18.46 Uhr haben wir es jetzt.
Gotta miss someone to be complete. What you do to me is easy to describe. With words that every kitty cat would surely understand. What you do to me is expressing every sigh. But I will try to put it more discreetly. Miss someone to be complete. Seems like you gotta miss someone to be complete. Seems like you gotta miss someone to be complete.
Gotta miss someone. Die Jazzsängerin Olivia Trommer auf Radio 3. Heute Abend um 20.30 Uhr können Sie sie im A-Train in Berlin-Charlottenburg übrigens erleben. Nicht als Solistin, sondern mit ihrem Olivia Trommer Trio. Mit Tasten und Stimme formt sie neue Verbindungen zwischen den Pop und Jazz. So, und jetzt Zeit für einen Evergreen.
Para Mayarín. mamita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Vom Buena Vista Social Club auf Radio 3. Wenn Sie an Diebstahl oder Raubesgut denken, dann fallen Ihnen vielleicht Autos oder auch teurer Schmuck oder andere Dinge ein, aber nicht unbedingt Käse. Um genau einen solchen Fall geht es aber gleich nach 19 Uhr bei uns im Programm um einen Käsehändler aus Berlin-Neukölln, dem 400 Kilo Käse gestohlen worden ist. Ja, und damit ist er nicht allein. In ganz Europa wurden in den letzten Jahren tonnenweise Käse geraubt. Warum? Von wem? All das können Sie in unserer Dieb-Doku erfahren in wenigen Minuten. Käse hin, Käse her. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin Shelley Kupferberg und sage für heute Tschüss.
Gewinner nigen wie a sot, wo's do wie dort gespielt vor Gott, nur dir wollt's nicht gewinnen, sa Jeschua. Und me singt a soi, a fa, a sol, a mische berech hebt a kol, der duller meilech weh. Is geworden schwach, Bascheva bot sich auf ein Dach, ihr Chain und die Levone, dein Refue. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneit von dein Horazop und zieht von Meularon. Halleluja. Ich kenn dein Stil, ich bin geschlafen auf dein Deal, hab kein Wohl nicht gelebt mit Ersatz neu. Und ich seh dein Schloss, ich seh dein Fon, a Herz ist nicht kein Meiligstron, es ist a kalte und a kalle Halleluja. Und wie malt, wo sag mir uns, was tut sich dort in dein Scheiß, du wusste darf sich schämen wie Absule. Und gedenk, wie ich hab in dir geruht, wie die Schiene glut in unser Blut und jeder Rotem tut Halleluja. So sein, mein Gott ist gar nicht da und Liebe, so sein, kaum im Roh, abpuster Träum zerbrochen und mich hole. Nicht kein Gewehn in Mitternacht, nicht kein Baldschuwe aufgewacht, nur ein elende Kolkeure, Halleluja. An Abikeures rufst du mich, mit Schem Hawaii lästerich is Meile, ich der Ward nicht kein Geule. Nur es brennt sich heiß in jeden Oss, von Aleph Beis gor bis in Sof, die Heilige und kalle Halleluja. Und das ist alles, ist nicht kein Sach, ich mach derweil, was ich mach, ich komm da wie ein Mensch, nicht kein Schaluja. Gott schaut's verloren, sei wie sei, will ich verleuben Adonai und schreien, will ich heim, Halleluja.
Shakespeare in Love. Vom Oscar-prämierten Kinokassenschlager zum Bühnenerfolg, zum Highlight. Im Sommeramphitheater Senftenberg. London 1593. Shakespeare in Trouble. Das Publikum giert nach freshen Stücken. Theaterdirektoren bedrängen ihn. Und dann taucht auch noch Lady Viola auf und verdreht dem Schreiblockierten den Kopf. Shakespeare fällt. In Love. Und um das ganze Drama herum tänzeln Fragen. War Shakespeare vielleicht doch ein Pseudonym für mehrere Autoren? Und steckt hinter jedem erfolgreichen Mann nicht eine geistreiche Frau? Elina Finkel inszeniert Shakespeare in Love. Premiere am Samstag im Amphitheater der Neuen Bühne Senftenberg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängt auf weitere Einschränkungen der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Im Raum steht die Frage, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Verletzt wurde niemand. Aus Genf Katrin Hondel.
Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande